Ja, heute geht es in dem ersten Vortrag um das Thema Sühnung. Und ich habe gerade noch mal so auf der Herfahrt überlegt, wo dieses Wort eigentlich so uns im Alltag noch begegnet. Und tatsächlich ist mir nicht so schrecklich viel dazu eingefallen. Fällt euch so spontan ein, wo das Wort Sühnung oder Sühne einem im Alltag noch so begegnet?
Bei Juristen schon,
ja. Ja, ja, das stimmt, ja. Also mir ist dann tatsächlich eine Sache eingefallen, dass ich mal ein Buch gelesen habe mit Schuld und Sühne von Dostojewski. Oh wei. Ja, da habe ich mich dann durchgekämpft. Ja, aber irgendwie habe ich mir sagen lassen, so ein Klassiker gewesen. Also der Begriff Sühnung ist nicht mehr ganz so mit dem Alltäglichen verbunden. Und das macht die Sache natürlich auch nicht wirklich einfacher für mich. Und das ist auch immer wirklich die meiste Sorge und Angst, die ich habe im Vorfeld. Wie erklärt man das so, dass die Leute nicht alle reihenweise wegnicken? Ja. Und von daher habt ein bisschen Erbarmen und auch Geduld, wenn manches vielleicht auch erstmal schwierig ist. Aber wenn wir versuchen, der Linie zu folgen, dann glaube ich, können wir da auch wirklich etwas von mitnehmen. Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit solchen Begriffen wie Sühnung? Und hier habe ich mal gerade auch so eine Liste erstellt, wo wir sehen können, wo das Wort Sühnung oder Sühne im Alten und im Neuen Testament vorkommen. Und wir sehen schon, dass es etliche Male vorkommt. Und wir sehen zum Beispiel auch hier, dass es zum Beispiel das dritte Buch Mose ist, wo überhaupt 49 Mal, also am meisten, das Wort vorkommt. Und besonders das Kapitel 16, da kommt das Wort gleich 16 Mal, kann man sich auch gut merken. Ja? 16. Kapitel, 16 Mal kommt dort das Wort von Sühnung oder Sühne drin vor. Und wenn Gott uns irgendwie mit solchen Themen beschäftigen möchte, gerade auch mit dem dritten Buch Mose, mit dem 16. Kapitel, dann macht er das ja nicht, damit wir einfach sagen bei unserer täglichen Andacht, ach nee, das ist mir zu schwierig, da gehen wir gleich zu Kapitel 17. Sondern dann möchte Gott ja uns irgendetwas zeigen dadurch. Und das ist, wenn es auch manchmal nicht ganz leicht ist, so dürfen wir doch auch dankbar sein, dass es immer wieder Leute gegeben hat, die sich da intensiv mit beschäftigt haben und uns das irgendwie zugänglich machen. Und ich kann eigentlich auch nur das mitteilen, was ich selber gelernt habe darüber und bin sehr dankbar dafür, dass ich da auch andere hatte, auf die ich dann zurückgreifen konnte. Also wir wollen Gott besser verstehen, deswegen beschäftigen wir uns mit solchen Begriffen. Aber auch, damit wir Gott besser anbeten können. Ich glaube, dass wenn wir verstehen, was Sühnung oder auch Versöhnung ist, dann können wir Gott besser anbeten. Und wir haben ja in Johannes 4 die Stelle, dass der Vater solche sucht als seine Anbeter. Und wie sollen wir anbeten? In Geist und Wahrheit. Also mit Einsicht und Verstand. Es ist also auch wichtig, dass Gott hat uns zu Söhnen gemacht. Und zu Söhnen heißt, nicht nur, wir sind nicht nur im Kindschaftsverhältnis, sondern sind auch Söhne. Und Söhne sollen etwas verstehen. Die kleinen Kinder, die müssen nicht immer alles verstehen. Aber wenn wir zu Söhnen gemacht worden sind, dann hat der Vater ein Gegenüber, mit dem er reden kann, der ihn verstehen kann. Und Gott möchte ein Gegenüber haben, dass wir ihn verstehen und dass, wenn wir ihn anbeten, auch mit Einsicht und Verstand anbeten. Und ich glaube, auch ein weiterer Punkt ist wichtig, dass wir uns überlegen, und das wird hoffentlich auch klar werden, dass wenn man die richtige Sicht, Einsicht hat über das Thema Sühnung, dann hilft uns das auch in der Verkündigung des Evangeliums. Das werden wir auch heute noch sehen. Und letztendlich ist auch die Sühnung zum Beispiel die Grundlage von allem, was wir an Segnungen haben. Also ob es die Versöhnung ist, wo wir ja gleich noch uns mit beschäftigen, ob es die Vergebung ist, die Errettung ist, die Erlösung ist, die Rechtfertigung ist, die Gabe des Geistes ist, ob es eben auch Themen sind wie Kindschaft und Sohnschaft. Zur Grundlage ist da die Sühnung. Wenn die Sühnung nicht geschehen wäre, dann unsere Sünden nicht gesühnt worden wären, dann hätten wir diesen ganzen Segen käme der nicht zu uns. Und eine Frage, die habe ich auch hier vorne hingestellt, wie hätte Gott das Problem, und es geht bei Sühnung, geht es um Schuld. Ja? Von daher ist dieses Buch von Dostojewski gar nicht so verkehrt. Schuld und Sühne, das gehört irgendwie natürlich zusammen. Da gibt es eine Schuld, da gibt es Sünden und die müssen gesühnt werden. Die müssen weggenommen werden, die müssten getilgt werden. Und die Frage ist, wie hätte Gott das Problem der Sünde denn aus der Welt schaffen können? Am Anfang war ja alles gut. Ja? Es gab Gott, es gab die Schöpfung, es gab den Menschen und Gott sah alles, was er gemacht hatte und es war sehr gut. Da war eine Beziehung da zwischen Gott und den Menschen. Da war Nähe da. Wir erinnern uns daran, dass der Adam bei der Kühle des Tages mit dem Herrn durch den Garten ging. Also da war eine Beziehung da. Aber dann passierte Folgendes, dass dann die Sünde in die Welt kam. Und die Beziehung, die Nähe zu dem Menschen unterbrochen wurde. Nicht die Liebe wurde von Gott zu der Welt oder zu der Schöpfung oder zu den Menschen, die war nach wie vor da. Aber die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, die war auf einmal nicht mehr vorhanden. Adam musste sich verstecken. Und wie hätte jetzt Gott handeln können? Sollte der Zustand jetzt immer so bleiben, dass diese Beziehung, dass die Gemeinschaft gestört gewesen ist? Wir sehen schon allein daran, dass Gott gesagt hat, wir müssen den Baum des Lebens schützen. Das erste Menschenpaar muss aus dem Garten Eden raus, damit es nicht von dem Baum des Lebens ist. Denn wenn die Menschen davon gegessen hätten, dann wären sie, ich möchte mal fast sagen, in ihrer Sünde versiegelt worden und sie hätten ewig mit dieser Sünde, es hätte keine Lösung für die Sünde geben können. Das ist schon der erste Punkt, wo Gott sagt, wir müssen hier, die Menschen müssen raus aus dem Garten Eden. Aber warum? Nicht, weil er die Menschen nicht liebte, sondern weil er nicht wollte, dass die Menschen eine Ewigkeit lang das Problem der Sünde an sich haften haben. Das war das eine. Und das andere ist, wie konnte Gott das Problem lösen? Ich habe das jetzt hier mal so deutlich gemacht, ganz einfach. Er nimmt einfach den Verursacher der Sünde weg. Das Problem wäre gelöst, oder? Wenn wir den Verursacher der Sünde einfach wegnehmen, dann hätte Gott auch in völliger Gerechtigkeit und im Wesen seiner Heiligkeit in Übereinstimmung mit seinem Wesen doch gehandelt, oder? Was hätte er denn tun müssen dann auch mit dem Menschen, wenn er ihn einfach weggenommen hätte? Er hätte ihn in die Hölle tun müssen. Aber gerade das wollte eben Gott nicht. Und das ist schon der erste Punkt, wo wir eigentlich nur staunend anbeten können, dass Gott, er hätte es tun können, er hätte den Menschen vernichten können, er hätte ihn in die Hölle tun können und das wäre völlig gerecht gewesen und seiner Heiligkeit entsprechend. Aber was hat er getan? Und das finden wir dann im Neuen Testament. Hierin ist die Liebe, dass nicht wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Also hierin finden wir jetzt die Liebe. Wir haben eben es nicht nur mit einem gerechten Gott zu tun, mit einem heiligen Gott zu tun, sondern Gott ist in seinem Wesen eben auch Liebe. Aber Gott kann natürlich die Sünde nicht einfach so mir nichts, dir nicht mal eben wegwischen, sondern er musste eben ein anderes Programm abrufen, möchte ich mal sagen. Und das ist das, womit wir uns heute beschäftigen, dass er den Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Er hätte dem Leid ein Ende machen können. Und wir hätten auch nicht, das ist übrigens auch mal das Problem, warum lässt Gott das Leid in dieser Welt zu? Warum lässt er das zu? Ist doch die Frage von vielen Menschen, warum lässt Gott das Leid zu? Wir können sagen, naja gut, wenn Gott in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit gehandelt hätte, er hat dem Menschen gesagt, pass mal auf, du darfst von allem essen, davon aber nicht. Und der Mensch hat nicht gehört. Und Gott hat ihm auch gesagt, wenn du davon isst, musst du gewisslich sterben. Es wäre völlig gerecht gewesen. Und das Elend in dieser Welt, mit dem wir uns heute rumplagen müssen, wäre kein Problem mehr gewesen. Aber Gott wollte eben einen anderen Weg gehen. Er wollte den Menschen eben nicht in die Hölle tun. Und er hat es auf sich genommen, ist selbst Mensch geworden, um dann für Sünder zu sterben. Der Gott hätte zwar den Sünder wegnehmen können. Und das müssen wir uns merken. Er hätte den Sünder wegnehmen können, aber jetzt nimmt er die Sünde weg. In der Sühnung nimmt er nicht den Sünder weg, sondern die Sünde weg. Um Sühnung auch zu verstehen, ist vielleicht auch 1. Johannes 2, Vers 1 wichtig, um erstmal das Problem einzukreisen, um zu sehen, dass Sünde immer die Gemeinschaft mit Gott unterbricht. Das ist ein Prinzip. Sünde unterbricht die Gemeinschaft mit Gott. Deswegen heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und dann geht das genauso weiter, was wir hier haben, nämlich mit den Worten, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Aber jetzt kommt es, wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Da merken wir, wir brauchen den Herrn Jesus, wir brauchen den Sachwalter, damit diese Gemeinschaft, die unterbrochen worden ist, wiederhergestellt werden konnte. Wir brauchten den Herrn Jesus, er musste das Sühnungswerk vollbringen, um die Sünden hinwegschaffen zu können. Gott konnte nicht einfach mir nichts, dir nichts, die Sünde ungeschehen machen. Er hat einen anderen Weg dafür gesucht. Wir haben das in den letzten Wochen auch immer wieder gemacht, in den ersten zwei Seminaren, dass wir uns auch eine Begriffserklärung angeguckt haben. Und hier ist vielleicht mal nur kurz sozusagen, dass wir es mit, weil das ja auch, ich möchte das mal ein bisschen abgrenzen, ja, das Wort Sühnung, müssen wir ein bisschen von dem Wort Versöhnung, wo wir uns ja gleich mit beschäftigen, mal ein wenig abgrenzen. Und hier sehen wir schon, dass das Wort im Griechischen, also ich kann selber kein Griechisch, bin immer froh, wenn ich so ein Bibelprogramm dafür habe, aber da kann man direkt erkennen, das sind zwei völlig unterschiedliche Worte. Und trotzdem benutzen wir das oftmals quasi wie Synonyme. Und dabei ist das doch ein großer Unterschied. Und wir werden ja auf die Versöhnung noch eingehen, aber mal nur als kleine Orientierung, dass es bei der Versöhnung darum geht, dass es das Inordnungbringen von Beziehungen zwischen Personen. Darum geht es bei der Versöhnung. Also da ist etwas zwischen Personen in Unordnung geraten und das muss irgendwie gerade gezogen werden. Aber bei der Sühnung, da geht es nicht so sehr um das Verhältnis zwischen den Personen, sondern da geht es mehr um die Sünden selbst, die weggetan werden müssen. Also bei dem einen geht es um die Personen und bei dem anderen geht es mehr um die Sünden. Wir finden das hier zum Beispiel in Hebräer 2 angedeutet, dass es heißt, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, auf dass er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Oder 1. Johannes 2, Vers 2, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Oder 1. Johannes 4, hierin ist die Liebe, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Also da merken wir, das hat schon einen anderen Bezug, wo es bei den einen um die Personen an sich geht, damit etwas wieder geordnet wird, ist es bei der Sühnung so, dass es da um die Sünden gehen, die irgendwie ausgetilgt werden müssen. Das ist die Bedeutung. Aber ich habe hier zum Beispiel auch mal eine Stelle, damit wir auch sehen, das ist, wenn man das jetzt dogmatisch so festmachen würde, bei dem einen geht es nur um Personen und bei dem anderen nur um Sünden, dann gibt es immer noch auch Lukas 18, Vers 13, was eine sehr interessante Stelle ist, wo es heißt, der Zöllner schlug an seine Brust und sprach, o Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und da ist für das Wort gnädig, gibt es genau dieses griechische Wort, wo dieses Wort Sühne auch mit drin steckt. Also kann man da vielleicht sogar auch übersetzen mit schaffe Sühnung für mich den Sünder. Also da merken wir auch, das geht dann eben nicht direkt nur um die Sünden, sondern auch irgendwie um die Person. Also ganz genau trennen kann man das nicht, auch wenn man den Fokus doch sehr deutlich dort unterscheiden kann. Also Sühnung bedeutet in erster Linie mal das Hinwegnehmen von Sünden oder eben auch, was wir hier gerade noch gehabt haben, Gott in Bezug auf die Sünden gnädig stimmen. Ne? Das ist das, was wir in Lukas gefunden haben. Gott sei mir dem Sünder gnädig. Gott musste in Bezug auf die Sünde in gewisser Weise gnädig gestimmt werden. Da war etwas ein Problem, das ließ sich nicht einfach so wegwischen. Aber dann gibt es eben auch noch andere Stellen. Das eine sind die wirklich die Sünden, die wir als Tatsünden getan haben. Und dann gibt es, und davon spricht eben Gottes Wort auch, eben die Sünde. Ja? Das eine ist sind die Sünden und dann gibt es noch die Sünde. Zum Beispiel haben wir das in Johannes 1, Vers 29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Oder in 1. Johannes 3, Vers 5, da heißt es, gut, da geht es auch erstmal um das Sünden wegnehmen. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme, weil hier ging es mir vor allen Dingen auch darauf noch nicht um die Sünde selbst, sondern jetzt ging es mir eigentlich erstmal um das Wort wegnehmen. Ja, was bedeutet Sühnung? Es ist etwas wegzunehmen. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Sühnung hat etwas mit dem Wegnehmen von etwas zu tun. Oder eben dieser 1. Johannes 3, Vers 5, damit er unsere Sünden wegnehme. Oder in Hebräer 9, Vers 26 heißt es sogar zur Abschaffung der Sünde. Ja, da geht es wieder um die Sünde. Oder in 2. Korinther 5, Vers 21, da heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und jetzt kommt eigentlich erst der zweite Punkt, wo ich darauf hinaus wollte. Also hier halten wir erstmal fest, letztendlich ist der Herr Jesus der große Wegnehmer oder der Abschaffer der Sünden. Ja? Er ist der Wegnehmer von Sünden. Wenn wir also mit Sühnung zu tun haben, dann können wir sehen, dass der Jesus ein Werk vollbracht hat, das letztendlich mal die Sünde aus diesem Kosmos entfernen wird. Was wird das für eine herrliche Zeit sein? Sehnt ihr euch auch ein bisschen danach, wenn wir so unser eigenes Leben anschauen? Wie oft macht uns unsere Sünde, die in uns wohnt, aber auch die Sünden, die wir noch tun, als Tatsünden, wie oft machen uns diese Dinge doch wirklich Probleme? Und dann heißt es hier, dass der Jesus die Sünde der Welt wegnehmen wird. Es wird einen Augenblick, eine Zeit geben, wo aus diesem Kosmos die Sünde entfernt sein wird. Was muss das für eine herrliche Zeit sein, wenn die Sünde abgeschafft ist? Aber der Herr Jesus, und das ist jetzt das Große, er hat das Werk auf Golgatha vor 2000 Jahren getan, damit eben er die Sünde einmal wegnehmen kann. Damit er einmal die Sünde abschaffen kann, dass sie aus diesem Kosmos entfernt werden kann. Und wir haben das gerade ja gesehen, wir haben es eben auch mit der Sünde zu tun, wenn wir auch mal nicht gerade die sündigen Taten tun, so weiß jeder von uns, dass in uns eine Quelle brodelt, nämlich die Sünde noch da ist. Und wir jederzeit die Sünde tun könnten. Aber auch dieses sündige Prinzip in uns wird der Herr Jesus einmal wegnehmen. Nicht nur aus uns, sondern überhaupt aus diesem Kosmos entfernen. Und das ist vielleicht auch die Schwierigkeit bei dem Thema Sühnung, das zu verstehen. Wir verstehen alle, dass die Sünden ein Problem sind in unserem Leben und dass die Sünden weggetan werden müssen. Das verstehen wir alle. Aber dass die Sünden auch ein Problem sind im Blick auf diese Schöpfung und in dieser Welt, das sehen wir oft nicht so gut. Aber wir haben hier in dieser Stelle das schon gehabt, die Abschaffung der Sünde. Ja, das ist sehr allgemein. Oder auch siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das geht schon auch weiter als nur unsere Tatsünden. Aber es gibt eben auch noch andere Bibelstellen, zum Beispiel, die habe ich da nicht aufgeführt, im Römerbrief, wo es einmal heißt, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Oder im Kolosserbrief, wo es einmal heißt, und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. Alle Dinge mit sich zu versöhnen. Also nicht alle Menschen mit sich zu versöhnen, das wäre Allversöhnungslehre, sondern alle Dinge mit sich zu versöhnen. Und in dem Zusammenhang ging es um Regierung, um Fürstentümer, um Gewalten. Also es ist etwas in dieser Welt, was eben auch im Blick auf die Sünde die ganze Schöpfung verdorben hat. Und das musste auch gerade gezogen werden. Und das fällt uns manchmal schwer, diesen Blickwinkel zu sehen und uns bewusst zu machen, dass es eben auch Sünde gibt, die in diese Welt gekommen ist und die auch das Wesen Gottes angegriffen haben. Und das möchte ich jetzt eigentlich ich habe es eben schon darauf hingewiesen, dass das dritte Buch Mose 16 Mal das Wort Sühnung hat. Und das wäre wirklich fatal, wenn wir jetzt in dieser Stunde an dritte Mose 16 vorbeigehen würden, da wo das Wort am meisten gebraucht wird. Und das ist aber gerade das Interessante, dass Gott schon weiß, dass wir mit dieser Sichtweise, mit diesen zwei Aspekten, dass einmal die Sünde in dieser Welt ist, dass die Sünde in uns wohnt, aber auch, dass die Sünden ein Problem sind in unserem Leben, die auch weggetan werden müssen, dass das manchmal nicht so leicht für uns zu packen ist, hat Gott uns ein herrliches Bilderbuch im Alten Testament geschrieben. Und das müssen wir nur studieren. Und dann werden wir sehr schöne Dinge entdecken und auch den Zusammenhang von Altem und Neuem Testament sehr deutlich auch erkennen. Wenn wir uns mit den Schatten und Vorbildern beschäftigen im Alten Testament, werden wir auch die Wahrheiten des Neuen Testaments viel leichter begreifen können. Und ich wollte eigentlich vorneweg die Stellen lesen aus dem 1. Korintherbrief in Kapitel 10, wo es heißt, wo Paulus sagt, diese Dinge, nämlich was das Volk Gottes erlebt hat in der Wüste, auf dem Weg ins verheißene Land und so weiter. Alles, was ihr da erlebt habt, das sagt Paulus in 1. Korinther 10, das ist euch zu Vorbildern geschrieben. Das ist für euch, für eure Zeit, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. So steht es im 1. Korinther 10, müsst ihr mal nachlesen. Also wir müssen, Paulus sagt, wir müssen lernen von diesen alten Geschichten, von diesen Vorbildern. Und Paulus sagt das auch in Römer 15, Vers 4, dass diese Dinge sind euch als Vorbilder, als zur Belehrung geschrieben. Wir müssen also diese alten Schriften lesen, weil wir dadurch das Neue Testament viel besser verstehen können. Und jetzt lesen wir zusammen mal 3. Mose 16, Vers 8. Ich habe das jetzt hier auch vorne an die Wand geschlagen. Das könnt ihr aber auch in der Bibel mit aufschlagen. Und da geht es wirklich in diesem Kapitel, geht es vor allen Dingen darum, wie kann ein heiliger und gerechter Gott mit einem sündigen und unreinen Volk Gemeinschaft haben? Das ist die große Frage. Denn Gott wohnte im Heiligtum und da durfte keiner rein, bis auf der Hohepriester. Einmal im Jahr durfte er da rein, nämlich am großen Versöhnungstag. Am großen Versöhnungstag. Das ist schon wieder, ne, ich habe es auch hier oben hingeschrieben, korrekter müsste man eigentlich sagen, Sühnungstag. Ja? Das ist der große Sühnungstag. Und ich kenne nur ein Buch, zumindest was ich im Vorfeld gehabt habe, die meisten schreiben immer vom größten Versöhnungstag. Und da habe ich ein Buch von William Kelly in der Hand gehabt, ich habe kein anderes in der Hand gehabt, der schreibt ganz klar von dem großen Sühnungstag. Ja? Sehr interessant. Ja? Der hat genau erkannt, dass es viel genauer ist, es ist nicht falsch mit dem Versöhnungstag, aber korrekter ist tatsächlich hier von dem großen Sühnungstag zu sprechen. Wer weiß, wie der bei den Israeliten heißt? Von den jungen Leuten mal? Maria.
In Griechenland benannt worden.
Hast du nicht gerade gesagt? Also, was ist das benannt?
Ist ein Krieg nach benannt worden.
Oh. Komm, traut euch. Jetzt von den Erwachsenen?
Ja, der ist schon gekommen.
Ja? Yom Kippur, ganz genau. Ne? So heißt das bei den, das ist einer der größten oder höchsten Feiertage bei den Juden auch heute noch. Ah ja, danke. Also das ist auch heute noch ein sehr wichtiger Feiertag. Und da steht jetzt in 3. Mose 16, Vers 8, und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke. Ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn opfern als Sühnopfer, als Sündopfer. Und der Bock, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebend vor dem Herrn gestellt werden, um auf ihm Sühnung zu tun, um ihn als Azazel vorzuschicken in die Wüste. Wäre natürlich super interessant, sich das ganze Kapitel anzugucken. Aber mir geht es vor allen Dingen nur erstmal darauf, dass wir hier schon mal zwei Aspekte finden. Ja? An diesem großen Sühnungstag, da geht es darum, dass wir zwei Seiten unterscheiden müssen der Sühnung. Also es gibt an dem großen Sühnungstag zwei Böcke, so heißt es hier. Für uns gibt es natürlich nur einen Christus, das ist klar. Aber in dem Sühnopfer müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Und das wird im Alten Testament sehr schön klar, wenn wir diese beiden Aspekte auseinanderhalten. Also Gott möchte uns wohl offensichtlich darüber belehren, dass es in der Sühnung eben diese zwei Aspekte gibt. Ein Los für den Herrn haben wir hier gelesen und ein Los für Azazel. Das mit dem Azazel, das muss man natürlich doch kurz erklären. Ich habe das auch schon mal dahinter geschrieben. Das bedeutet der Entfernte, der Weggesandte, die Abwendung. Also das ist ein Bock, der genommen worden ist. Und da hat der Hohepriester, nachdem er das erste Opfer gebracht hat, was ein blutiges Opfer war, hat der Hohepriester sich wieder seine ganz normalen Kleider angezogen und hat dann die Sünden, die wirklich die effektiven Sünden, hat die Hände auf den Bock gelegt und hat die Sünden des Volkes bekannt. Und dann ist dieser Bock, wurde dann in die Wüste geschickt. Ja, also der ist nicht, das war jetzt kein blutiges Opfer, obwohl der sicherlich da auch gestorben ist, ja, oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, da habe ich jetzt nichts drüber gefunden, aber er wurde weggesandt in die Wüste. Also das eine war ein blutiges Opfer, und das erinnert uns daran, wie der Jesus sein Blut gegeben hat, und sein Blut und das Blut des ersten Bockes, das musste ins Heiligtum gebracht werden. Das musste auf den Deckel der Lade gesprengt werden. Siebenmal, glaube ich, musste das gesprengt werden. Und das war wichtig. Gott musste dieses Blut sehen, um überhaupt in Gemeinschaft zu kommen mit dem Volk. Und wisst ihr, was unter dem Deckel war? Da war die Lade. Und da waren die Forderungen Gottes drin, nämlich die 10 Gebote. Und das bedeutet, dass der Herr Jesus, wenn er sein Blut gibt, dann hat er alle Anforderungen, alle Forderungen Gottes, die Gott an den Menschen eigentlich hat, die hat der Herr Jesus erfüllt. Und deswegen wird das Blut vor die Lade oder auf den Deckel gesprengt werden. Und das war ein blutiges Opfer. Und das ist die eine Seite, die wir unterscheiden müssen von der zweiten Seite, wo eben dann eben auch der Bock die Tatsünden des Volkes wegnehmen musste. Ja, da mussten auch die Sünden bekannt werden, so wie wir ja auch heute unsere Sünden bekennen und er dann treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt. Aber auch das ist ein Bild auf den Herrn Jesus, wie er letztendlich, wie unsere Sünden auf ihn gelegt worden sind und er dann in die Wüste. Darf ich das mal wirklich in Ehrfurcht sagen, dass der Jesus dieser Sündenbock geworden ist, der unsere Sünden getragen hat und sie in die Einsamkeit gegangen ist mit diesen Sünden. Was hat der Herr Jesus für uns erduldet, indem er am Kreuz von Golgatha sagen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Herr Jesus war der einsame Vogel auf dem Dache, wie die Psalmen es sagen. Er war der Pelikan der Wüste. Ein Pelikan, der hat in der Wüste nichts zu suchen eigentlich. Der ist immer in Bereichen, wo Wasser ist, ja. Aber der Jesus war der Pelikan der Wüste. Er war der Sündenbock, der unsere Schuld weggetragen hat. Das sind die beiden Seiten, die wir hier unterscheiden müssen. Ja? Aber wir können das noch weiter aussehen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Warum mussten das zwei Böcke sein? Ja, warum diese zwei Seiten? Gott will uns ja irgendwie was dadurch sagen. Und wir können jetzt sagen, Gott, was willst du uns dadurch sagen, dass es diese zwei Böcke unbedingt sein mussten? Und wir haben das wie mit einer Münze, die wir sagen können, wo wir die eine Seite, ist die Gott zugewandte Seite, möchte ich das mal sagen, denn wir haben das eine Bock, der wurde genannt Los für den Herrn. Also dieses Opfer war im Blick auf den Herrn und dann war dieses andere Los, das heißt für den Asasel, ja, der die Sünden weggetragen hat. Also zwei Seiten, einmal die Gott zugewandte Seite und einmal die dem Menschen zugewandte Seite, wo es um seine Sünden geht. Und wenn es um die Seite geht, die Gott zugewandt ist, dann müssen wir einfach auch dort sehen, dass dieser Bock die Sünden, also der muss geschlachtet werden und das Blut ins Heiligtum gebracht werden, weil das Volk an sich sündig war. Im Blick auf das ganze Volk musste dieses Opfer gebracht werden, musste Gott Genugtuung bekommen. Vielleicht ist das ein gutes Wort, Genugtuung oder zufriedengestellt werden im Blick auf die Sünde, die in dem gesamten Volk war. Also Gott konnte nur aufgrund dieses Blutes überhaupt Gemeinschaft haben mit seinem Volk. Und Gott musste irgendwie befriedigt werden, ja, oder zufriedengestellt werden, Genugtuung empfangen im Blick auf die Sünde. Und viele Ausleger sprechen auch davon, dass, deswegen habe ich das in Klammern gemacht, dass der Herr Jesus sogar noch viel mehr getan hat, dass eben er nicht nur Gott zufriedengestellt hat mit seinem Opfer, mit seinem Sühnopfer auf dem Kreuz von Golgatha, sondern dass er Gott in vollster Weise verherrlicht hat. Nur das finden wir mehr in dem Brandopfer als in dem Sündopfer, was wir am großen Versöhnungstag finden. Deswegen habe ich das ein wenig mal in Klammern gestellt. Aber diese Seite müssen wir verstehen, dass auch die Forderung Gottes letztendlich mit Blut bedeckt werden mussten. Gott muss, ist ja, und das ist vielleicht, so können wir es vielleicht noch am besten packen, wenn wir uns überlegen, dass Gott eben in dieser Welt verunehrt worden ist. Es geht also nicht nur darum, dass Adam und Eva gesündigt haben, sondern durch die Sünde wurde eben auch etwas deutlich. Die Wahrheit Gottes wurde in Frage gestellt. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Gott wurde quasi als Lügner hingestellt in dieser Schöpfung. Seine Liebe wurde angezweifelt. Gott hat uns vielleicht was vorenthalten. Gott liebt uns gar nicht wirklich. Seine Autorität wurde letztendlich dadurch verachtet. Seine Majestät angegriffen, das Gesetz gebrochen, sein Name gelästert, seine Würde in den Staub getreten. Ich habe mal alles so zusammengeschrieben, was ich darüber gefunden habe, so bei verschiedenen Auslegern. Ja. Die Schöpfung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Als der Mensch gesündigt hat, da lesen wir, dass Dornen und Disteln kamen. Und wir lesen das ja auch noch im Römerbrief, dass die ganze Schöpfung selbst freigemacht werden muss. Römer 8, Vers 21. Das ist eine wichtige Stelle in diesem Bezug, um das zu verstehen, dass die Sühnung eben nicht nur was mit unseren Sünden zu tun haben. Wir sind immer ganz schnell dabei, oh, der Herr ist für meine Sünden gestorben. Wir sind sofort dabei, was der Herr für mich getan hat. Auch in der Anbetungsstunde, dann sind wir ganz schnell dabei, was der Herr für mich getan hat. Und wir denken so wenig darüber nach, was Gott getan hat in Bezug auch auf Gott, dass er die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt wieder zum vollen Vorschein gebracht hat. Das ist der Punkt, warum wir es auch diesen ersten Bock, dieses Los für den Herrn brauchen und sehen müssen. Also die Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen worden und das finden wir auch in Kolosser 1, Vers 19, wo es heißt, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Also es geht um weit mehr als nur um unsere Sünden, die weggetan werden mussten. Wir können das vielleicht pointiert auf den Punkt bringen, indem wir uns daran erinnern, dass wir sagen, würde auch kein einziger Sünder, und wir haben das, glaube ich, heute Morgen auch in einem Gebet gesprochen, wenn auch kein einziger Sünder zum Glauben kommen würde, so wäre doch durch das Werk des Herrn Gott, der Vater, in vollster Weise in Bezug auf die Sünde verherrlicht worden und es auch zufriedengestellt worden, in dem Sinne, dass alles so wiederhergestellt worden ist, was durch den Menschen, durch die Sünde des Menschen verdorben worden ist. Und wie glücklich dürfen wir sein, dass wir viele kennen, die zur Buße gekommen sind und die nicht nur den ersten Bock nötig machten, sondern eben auch den zweiten Bock. Dass eben Menschen kamen mit ihrer Schuld und gewusst haben, wir wissen nicht mehr aus noch ein, ich kann vor diesem heiligen Gott nicht bestehen, ich brauche Vergebung, ich brauche Erlösung, ich brauche eine Errettung, ich muss gerechtfertigt werden, wenn ich irgendwie gerecht vor Gott, ich kann so nicht vor Gott erscheinen. Aber das ist der zweite Bock, das ist das Los für Azazel, wo dieser Bock in die Wüste geführt worden ist. Also ich hoffe, dass dadurch so ein bisschen das deutlich geworden ist, dass wir diesen ersten Bock eben auch, dass der viel weitergeht. Und das Werk, was der Herr letztendlich getan hat, das habe ich hier mal in diesen Stellen, das könnt ihr mal zu Hause nachlesen, aber ich will mal so ein paar erwähnen, dass dieses Werk dazu führte, dass Gott jetzt sagen kann, nachdem der Jesus das Werk vollbracht hat, da heißt es in Markus 16, Vers 15, geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung, also nicht nur allen Menschen, sondern der ganzen Schöpfung das Evangelium. Also Gott kann ausgehen jetzt zu der ganzen Schöpfung und alle einladen, versöhnt zu werden. Und es heute tun es tatsächlich schon viele Menschen, dass sie das Angebot Gottes annehmen. Und einmal wird eben auch die Schöpfung freigemacht werden. Das haben wir in Römer 8 gelesen. Aber darauf müssen wir noch warten. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Die Welt geliebt, heißt es dort. Denn die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend für alle Menschen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Es heißt, dass nicht irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen, 2. Petrus 3. Es heißt so, dass er durch Gottes Gnade für alles oder für alle den Tod schmeckte. Ist auch interessant, da steht für alles oder für alle. Dabei wissen die Ausleger gar nicht, für alles, das geht nämlich eben weiter als nur für alle. Ja, die wissen gar nicht richtig, welches Wort sie da nehmen sollen. So auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend. Ja, da werden wir auch in der zweiten Stunde noch ein bisschen sicherlich von hören. Aber ich wollte nur das mal zeigen, dass Gott jetzt aufgrund dieses ersten Bockes, möchte ich mal sagen, das Blut, was dieses Opfertier gebracht hat, was der Jesus letztendlich gebracht hat, dieses Blut ins Heiligtum gebracht hat, das ist die Grundlage dafür, dass jetzt jeder kommen kann, dass jeder eingeladen ist. Und da sagt mir keiner, das wäre nur für die Auserwählten. Obwohl, wir werden sehen, dass da ein Aspekt von wahr ist. Oder manche sagen, es gibt Leute, die für die Hölle erwählt worden sind. Ja? Manche sagen auch, ich kann ja gar nicht glauben, ich bin ja gar nicht auserwählt. Ja? Wenn wir das sagen, dann haben wir die Belehrung von dem ersten Bock nicht verstanden. Dass Gott jetzt ein Werk hat und zurückgreifen kann auf das Werk seines Sohnes, wo er der ganzen Schöpfung das Evangelium und die Gnade und die Barmherzigkeit anbieten kann. Auf dieser Grundlage kann jeder kommen. Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer da will, jeder. Ja? Er möchte, dass alle gerettet werden. So, das ist die Seite, da habe ich mich jetzt mehr mit beschäftigt, weil das die schwierigere Seite ist. Das, was wir gut verstehen, ist die menschenzugewandte Seite. Das ist eben der zweite Bock. Ne? Wir sehen das hier auch auf dem Bild, wie der hohe Priester da die Hände auf den Bock legt und die Sünden letztendlich des Volkes dort bekennt. Das ist die Stellvertretung, das ist das, was wir brauchen, was wir auch sofort verstehen können, dass dass unsere Sünden weggetan werden müssen. Und so heißt es ja auch im 1. Petrus 2, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. Das ist ein wichtiger Aspekt im Bereich, auch wenn wir uns mit dem Sühnopfer Christi beschäftigen. Aber das verstehen wir alle. Ich habe noch einige Bibelstellen, könnt ihr euch auch mal zu Hause durchlesen. So, jetzt kommen wir zu einem, jetzt müssen wir ein bisschen Kirchengeschichte machen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu, aber wir sind ja hier nicht in einer Versammlungsstunde, ja, wo es in erster Linie mal um Erbauung geht. Das soll natürlich euch auch jetzt erbauen, ja. Aber es geht einfach auch mal um etwas zu lernen. Und das müssen wir auch mal wahrnehmen, was in der Kirchengeschichte passiert ist, weil wir sind irgendwie doch dadurch beeinflusst. Ja, wir glauben doch nicht, dass die 2000 Jahre Kirchengeschichte an uns vorbeigegangen ist, ja, ohne dass sie uns irgendwie beeinflusst hätte. Und da gab es mal einen sehr bekannten Streit, und zwar gibt es die Calvinisten und die Arminianer. Ja. Wenn man sich jetzt oberflächlich damit beschäftigt, denkt man, ja, der Calvin, der hat gegen den Arminius gestritten. Ganz so war das nicht, denn der Calvin, der lebte nämlich nur bis 1564 und der Arminius, der ist 1560 erst geboren. Ja? Also wenn es um den Streit geht zwischen den Calvinisten und den Arminianern, dann haben nicht diese beiden Leute gegeneinander direkt gestritten, sondern das ist bei einer Synode in den Niederlanden, da gab es einen riesen Streit zwischen diesem Arminius und das waren so Theologieprofessoren und den Gomarus. Das war ein Calvinist, ja, der sich auf Calvin berief. Und die Hauptstreitpunkte, da brauchen wir gar nicht groß drauf eingehen, aber das sind so hier diese Punkte, die hier stehen. Es ging vor allen Dingen um die Erwählungsfrage, um das Thema freier Wille und eben auch um die Reichweite der Versöhnung oder der Sühnung. Und jetzt kam dieser Arminius mit neuen Lehren, das ist immer schwierig, wenn jemand mit neuen Lehren kommt, der wurde dann aus der Synode 1618 ausgeschlossen und rausgeschmissen, hinausgeworfen, ja, weil er eben neue Lehren brachte, die nicht mit den Lehren von Calvin, dem Reformator, in Übereinstimmung waren. Und so haben dann die Arminianer das natürlich nicht auf sich beruhen lassen und haben dann eine Anklageschrift geschrieben, das nennt man die Remonstranz, das aus Protest haben die eine Anklageschrift geschrieben, die 5 Punkte hatte. Ja? Also wir sprechen immer von dem 5-Punkte-Calvinismus, aber die kommen eigentlich nur davon, nicht dass der Calvin diese 5 Punkte festgedübelt hätte, sondern die kommen daher, dass die Calvinisten dann später auf diese Anklageschrift mit 5 Punkten reagierten. So ist das damals gewesen. Und die 5 Punkte des Calvinismus, die nennt man auch Tulip. Ja, das ist Englisch. Ja, und immer die Anfangsbuchstaben, also hier von T, U, L, I, P, ja, das sind immer die Anfangsbuchstaben der Probleme, die es damals gab. Und so ist das irgendwie, das muss man einfach mal gehört haben. Ich sage ja oft bei Fremdausdrücken, das braucht er nicht zu wissen, aber das sollte man einfach mal gehört haben, was die Calvinisten sind und was die Arminianer sind und wie das damals in der Geschichte so gelaufen ist. Und also es geht vor allen Dingen, was uns jetzt betrifft, um die Reichweite der oder die Tragweite des Sühnungswerkes des Herrn Jesus, dass der Calvin immer gelehrt hat, eine begrenzte Sühne, ja, und der Arminius eben gesagt hat, die Sühne gilt für alle. Und das müssen wir uns ein bisschen genauer mal angucken und ich habe versucht, das irgendwie möglichst einfach zu machen. Ich hoffe, wenn man es möglichst einfach macht, macht man manchmal auch ein paar Fehler, aber ich hoffe, dass das irgendwie klar werden kann. Hier haben wir es also auf der einen Seite mit dem Sühnungswerk des Herrn Jesus zu tun und jetzt sagen die Calvinisten, das Sühnungswerk, das betrifft nur die Sünden der Gläubigen. Also Christus starb nur für die Sünden der Gläubigen. Und die Welt ist da völlig ausgenommen. Ja? Wenn das Problem ist nur, dass es wir finden in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt. Was macht Calvin daraus? Er sagt, das ist die Welt der Auserwählten. Das steht da aber nicht. Ja. Und dann gibt es eben auch noch eine andere Stelle in 1. Timotheus 2, Vers 3, da heißt es, unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden. Da machen die Calvinisten dann draus, Menschen aller Art. Also Schwarze, Weiße, Arme, Reiche und ja, Menschen aller Art. Ja. Ist ein Problem. Ja. Also wir haben gerade gesehen, dass das doch viel weiter geht, das Sühnungswerk. Aber die Calvinisten beschränken das doch, das Werk des Herrn. Also da gibt es natürlich auch jetzt wieder Schattierungen und so weiter, ne, wie überall immer. Ja. Ich fasse das wirklich, wirklich auf einen ganz kleinen Nenner mal hier zusammen, um die Problematik zu beschreiben. Und dann gibt es eben die Arminianer. Also nochmal, also was ist jetzt hier das Problem? Wenn wir gerade gut aufgepasst haben, habe ich gesagt, der Herr Jesus hat ein Werk getan, was für die ganze Schöpfung ist. Ja? Eben nicht nur für die Auserwählten, ja, für die Gläubigen, sondern Christus hat ein Werk getan, auf das für alle ja, nutzbar sein könnte. Ja? Also nicht mal nur für alle Menschen, sondern auch für die gesamte Schöpfung. Das lässt Calvin halt hier außen vor. So, jetzt kommen wir zu den Arminianern und da ist es wieder völlig anders. Die sagen, und das ist der Streit damals gewesen, da gibt es das Sühnungswerk des Herrn Jesus und wir haben die Sühnung der Sünden aller Menschen. Wer hat das gesagt? Genau, ja. Das merkt man sofort, das ist direkt ein Problem, ja. Das sieht man sofort auf Anhieb, dass darin, dass die Tür und Tor geöffnet sind. Nicht alle Arminianer sind im Übrigen Alphasöhner, ja. Aber man öffnet die Tür für die Alphasöhnungslehre natürlich ganz schnell. Und die Problematik ist, dass man hier leider einen Bibelvers so übersetzt, der eben so auch im Urtext auch nicht so steht. Ja, man fügt da ein Wort ein, was nicht ganz richtig ist. Also die einzige Stelle, die überhaupt in die Richtung geht, ja, ist hier diese Stelle in 1. Johannes 2, Vers 2. Und da heißt es in der Schlachterübersetzung, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und das ist ein Problem, diese Auslegung. Ja? Also ich habe mal eine englische Übersetzung noch dazu genommen und da haben wir hier for the sins, ja, of the whole world. Also ich bin nicht der große Englisch-Fan, aber das verstehe ich auch noch. Ja. Und die Schlachter sagt, die der ganzen Welt. Also es bezieht, also hier steht direkt was von Sünden, ja, und hier steht der, ja, also der Sünden. Also er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nur, nicht nur für die unseren, sondern für die, ne, für die der Sünden der ganzen Welt. Ja? Und dann sagt man, siehst du, da haben wir es doch. Ja? So, aber dieses der steht leider so nicht im Urtext drin. Ja? Es heißt im Urtext, nämlich hier in der CSV-Übersetzung zum Beispiel oder in der Elberfelder damals auch schon, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Für die ganze Welt. Jetzt bin ich auch zum Arminianer geworden. Ja, so schnell geht das. Ja. Habe ich gerade noch mal geschafft. Ja. Für die ganze Welt. Ja. Also Gottes Wort macht da sehr genau einen Unterschied. Und ihr Lieben, ihr mögt jetzt denken, das ist aber sehr kompliziert alles. Ja, und da muss man aber sehr genau hingucken. Aber Gottes Wort ist so genau. Und das ist gerade die Genialität des Wortes, dass das Wort eben gerade sehr genau ist in diesen Punkten. Und Darby übersetzt im Übrigen genauso, wie auch die CSV Elberfelder Übersetzung. Bitte? Ja, also, und hier könnte man aber sagen, und jetzt finden wir wieder, dass es ein schönes Vorbild ist, ja, vom Alten Testament. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, zweiter Bock, Stellvertretung, Hände drauf, Bock in die Wüste, ja? Die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch erster Bock im Hinblick auf die ganze Welt, auf die ganze Schöpfung. Ja? Also da sieht man eigentlich, wie schön das ineinander greift, wie das Bild aus dem Alten Testament jetzt Konturen annimmt und wir das genauso im Neuen Testament wiederfinden. Wir haben gerade auch schon das erste Problem genannt. Was ist jetzt hier das Problem an der Stelle? Und wir haben es uns gerade ja gesagt, dass das einmal das Problem der Allversöhnung ist. Denn wir müssen ja dann tatsächlich sagen, warum sollte dann noch jemand verloren gehen? Wenn die Sünden der Welt, die Sünden aller Menschen getragen worden ist, dann warum werden dann die Menschen nach Offenbarung 20 nach ihren Werken gerichtet? Wenn diese Werke doch schon, diese Sünden alle gesühnt sind, dann würde Gott, das würde das bedeuten, dass Gott zweimal straft. Und das macht nicht mal ein weltlicher Richter. Dann hätte er einmal die Sünden auf seinen Sohn gelegt und zusätzlich werden die dann nochmal bestraft, wenn sie vor dem großen weißen Thron stehen und dann nach ihren Werken gerichtet werden. Das kann also nicht sein und das kommt an der Stelle nicht hin. Also da sehen wir, dass das Probleme macht. So, und jetzt kommen wir zu der Lehre der Bibel, ganz unbescheiden, ja, kommen wir dazu, dass wir versuchen, das zu sagen, was sagt denn die Schrift dazu? Ja, und ich habe wirklich versucht, das anhand der Schrift jetzt deutlich zu machen gerade, und ich hoffe, dass ihr eigentlich schon jetzt selber gesehen habt, wo die Probleme sind und wie wir eigentlich dieses Schaubild besser erklären können, wenn wir auch zum Beispiel 3. Mose 16 dazu nehmen. Und hier haben wir in dem Sühnungswerk, das würde ich eben jetzt unterscheiden, einmal in dem Bereich der Genugtuung, der Zufriedenstellung oder des Verherrlichen Gottes im Blick auf die Sünde, sodass Gott wirklich ausgehen kann in die ganze Schöpfung und sagen kann, das Angebot machen kann, dass alle kommen können. Und das ist tatsächlich dann eben diese Genugtuung, ja, das ist, jetzt habe ich den Strich hier in dem Bereich für die ganze Welt, für den äußeren Kreis gemacht. Ja? Und die Stellvertretung ist eben dann tatsächlich für die Sünden der Gläubigen. Und so hat eigentlich Arminius und Calvin irgendwie beide recht und beide liegen trotzdem irgendwie auch daneben. Ja? Weil die Schrift doch sagt, dass das eine genauso gilt wie das andere. Calvin hätte nur diesen Bereich gesehen und Arminius hätte im Prinzip nur diesen äußeren Bereich gesehen. Das ist das Problem und der Streit, den es damals gibt, wirklich jetzt mal ganz einfach runtergebrochen auf wirklich so eine Grafik. Ja? Wie gesagt, bei allen Problemen, die man sicherlich noch alle finden könnte. Aber um jetzt auch zu sagen, wie können wir denn den Menschen sagen, können wir den Menschen denn sagen, Christus ist für deine Sünden gestorben? Nein, kann ich nicht sagen. Ich weiß ja nicht, ob der gläubig wird, ja. Kann der Evangelist sagen, Christus ist für deine Sünden gestorben? Sagt zum Heinrich Müller, Christus ist für deine Sünden gestorben. Jetzt kommt er nie zum Glauben. Ja? Was muss denn Gott machen, wenn jetzt wirklich Christus für seine Sünden gestorben wäre? Bitte? Ja, entweder muss er ihn gläubig machen oder er kann ihn nicht verwerfen, weil die Sünden sind ja bezahlt. Ja? Also das ist ein Problem. Aber wir können den Menschen durchaus etwas sagen. Und auch da ist wieder, ich kann da nichts für, das ist die Schrift, ja. Jammert nicht, dass das manches vielleicht so, oh, das ist aber sehr genau, was du hier machst, ja, aber so genau ist die Schrift und ich finde das bewundernswert, ich bin begeistert dafür und das regt mich wirklich an, meinen Schöpfer zu loben und zu preisen, denn hier heißt es einmal, denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist. Ja, da steht aber nicht, einer für alle Sünden gestorben ist, ja, so genau ist Gottes Wort. Tatsächlich ist Christus im Blick, erster Bock, im Blick auf alle geschaut. Jeder kann kommen, jeder ist herzlich eingeladen. Wunderbar. So können wir den Menschen sagen, Christus ist für dich gestorben. Wisst ihr, es geht mir nicht darum, dass jetzt jemand sagt, oh, wenn ich das jetzt jemand sagt, dann habe ich alles verspielt oder sowas. Ja, da geht es nicht. Mir geht es nur darum, dass wir einfach eine gute Grundlage haben, dass wir, wenn wir den Menschen auch was verkündigen, dass wir einfach eine gute Grundlage dafür haben. Dass wir erstmal klar sehen und nicht denen etwas einreden, was am Ende überhaupt nicht richtig ist. Ich weiß, ich muss am linken Mikro bleiben. Ja, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ich muss da schon mal hingucken, da ist halt einfacher. Okay, also das könnt ihr euch zu Hause durchlesen. Ich habe auch, um einfach nur die Genauigkeit des Wortes Gottes euch zu zeigen, gibt es eben unzählige Stellen, die immer wieder sagen, dass Christus für unsere Sünden, nämlich die Sünden der Gläubigen, gestorben ist. Ja? Aber nicht eine Stelle sagt, dass eben anders. Jetzt sagt, ja, hier steht zum Beispiel Jung, das ist ganz interessant, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, es steht nicht für alle. Das ist doch interessant, wie genau das, und das könnte jetzt alles durchgehen, das immer wieder wird ganz genau in diesen Bereichen unterschieden. Natürlich, und das ist natürlich dann immer wieder der Streit, der dann aufkommt, gibt es natürlich wieder ein paar Bibelstellen, die wieder ein bisschen schwieriger sind, zumindest im Deutschen. Im Griechischen wäre es überhaupt jetzt nicht das große Problem, aber im Deutschen ist es durchaus ein Problem. Da will ich jetzt mal nur noch eine Bibelstelle besprechen. Denn hier könnte man jetzt sagen, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Ja, Stefan, du hast doch gerade gesagt, dass das nur für viele ist. Ja? Und jetzt steht hier, das steht nämlich auch hier in Matthäus Evangelium, steht es tatsächlich so. Ja? So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So, wenn wir jetzt nur das Deutsche hätten, hätten wir ein Problem. Kann man auch verstehen irgendwie, ja. So, aber wenn wir jetzt das Griechische ausstanden, wir brauchen kein Griechisch zu können, ja. Wir müssen nur erstmal wahrnehmen, dass da unterschiedliche Worte stehen für das Wort für. Nämlich einmal Hyper, weil hier man das so ausspricht, und einmal Anti, ja. So, und dann fragen wir einfach mal ein paar griechische Experten und dann werden wir feststellen, oder brauchen wir noch nicht mal einen griechischen Experten, denn in Philipper 1, Vers 29, wenn wir da das aufschlagen würden, würden wir sehen, dass da dieses Wort auch verwandt wird. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Im Blick auf Christus geschenkt worden. Also das heißt hier eigentlich das für im Blick auf. Und das ist genau wieder der erste Bock. Im Blick auf die gesamte Schöpfung ist Christus, hat er sein Lösegeld gegeben. Aber nicht stellvertretend, ja, sondern im Blick auf alles. Da können wir das, hat Christus tatsächlich das Lösegeld gegeben. Erster Bock. Und hier, der zweite heißt eben Anti, und das könnte man eben übersetzen mit anstelle von oder anstatt. Ja? Und das ist Stellvertretung, das ist der zweite Bock. Das ist das, wo auf den zweiten Bock die Hände draufgelegt worden und die Sünden bekannt worden sind. Also so genau ist auch wieder Gottes Wort in der Auswahl von diesen kleinen, klitzekleinen Wörtern im Deutschen. Das ist doch genial, ja, dass Gottes Wort so genau ist, dass alles letztendlich, Altes und Neues Testament, so wunderbar zusammenpasst. Also mich fasziniert das. Es kann doch niemals Menschenwerk sein, dass das Wort so genau zusammenpasst. So, und jetzt kommt noch mein Thema, was ich gar nicht, ich hätte eigentlich gedacht, naja gut, wenn es Viertel nach ist, dann mache ich das Thema nicht mehr. Jetzt muss ich es doch noch machen, ja. Das ist wirklich ein blödes Thema, aber ich muss es trotzdem mal erwähnen. Weil ich meine, wir singen viele Lieder und ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir diese Lieder nicht mehr singen sollen, ja. Ich möchte nur wenigstens uns mal sensibilisieren, weil es geht doch darum, dass wir auch Anbetung bringen in Geist und in Wahrheit. In Wahrheit. Ja, Gott freut sich noch, wenn wir mit Einsicht ihn anbeten. Also da freut sich Gott schon mal. Deswegen möchte ich einfach nur mal nicht, dass wir die jetzt nicht mehr singen dürfen. Wir haben gerade zum Beispiel das Lied gesungen, mag sein, du kannst es nicht verstehen. Ja? Jetzt würdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt nochmal singen würdet, würdet ihr verstehen, wo es da ein Problem gibt. Ja? Nämlich in der Strophe, denn dort starb Jesus an dem Kreuz, dort litt er für dich, dort nahm er die Schuld, also die Sünden der Welt auf sich. Ja, und dann wissen wir, okay, wenn wir jetzt aufgepasst haben und das nachvollzogen haben, dann sehen wir, okay, das ist eigentlich gar nicht richtig. Er hat die Schuld auf sich genommen, nicht der Welt, sondern der Gläubigen. Ja? Aber er ist im Blick auf alle gestorben. Und so könnten wir eben auch dieses schöne Lied, für mich gingst du nach Golgatha, haben wir auch eine Strophe, wo es heißt, auf dir lag alle Schuld der Welt. Ich finde, man könnte auch drüber nachdenken, einfach da, auf dir lag alle Sünd der Welt. Ja, das würde schon, das würde mit dem übereinstimmen, was wir soeben gesagt haben. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ja, das würde damit schon in Übereinstimmung. Aber da steht eben nicht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt. So genau ist eben Aber wir können es auch weiter so sehen, aber wir können es einfach, wir sind sensibilisiert dafür. Ja? Wir sehen, dass das eben auch nur von Menschen stimmt. Und das ist ja auch okay. Ja? So, aber ne, hier Lobenliederbuch oder hier, das sind ja die Lieder entsprechend Loben und Glaubenslieder. Es gibt schon so ein paar Lieder, da müssen wir einfach mal das sehen. Ich singe mittlerweile für mich dann in den Momenten immer das ein bisschen anders. Ja. Ganz leise natürlich, damit ich keinen Anstoß errege. Ne? Es gibt ja so Brüder, die ziehen das voll durch. Wenn da irgendwie eine Note steht und alle singen anders, dann singt man dann einfach durch. Ja? Ja, das ist nicht schön, ja, so mache ich das nicht, sondern ich singe einfach für mich das dann etwas anders. Ich wollte da wenigstens mal noch das euch wenigstens da so ein bisschen sensibilisieren. So, jetzt bin ich eigentlich auch schon fast am Ende. Wir haben das, ich möchte noch hinweisen auf, ein bisschen, jetzt kommt der Werbeblock, ja, auf die Söhnung im Internet, soundwords.de sollte jeder kennen, die Seite. Da kann man ein Stichwort eingeben, Söhnung, und da gibt es wirklich auch tolle Artikel dazu, die das nochmal viel besser erklären als das, was ich jetzt hier machen konnte. Und es gibt einen besonderen Artikel, ich hätte gerne noch viel mehr gemacht, Trug Christus die Sünden aller Menschen. Das ist ein sehr interessanter Artikel, da ist auch eine Tabelle drin, das geht auch in diesem Bereich noch mit Erkaufung, ja. Was hat Christus hat ja zum Beispiel den ganzen Acker erworben, gekauft, ja, das ist auch die Welt und so weiter. Da gibt es noch ganz tolle Schriftstellen, die auch in dieses Thema reinpassen würden. Gut, in dem Sinne bin ich jetzt am Ende. Ich möchte das auch nochmal schließen mit Worten von John Nelson Darby. Das hat mir sehr gut gefallen und das sage ich euch gleich, warum. Ich lese mal etwas vor, nachdem er über die Sühnung geschrieben hat, in einem von diesen Artikeln. Ohne mich aber dabei aufzuhalten, möchte ich nur darauf hinweisen, welch eine Verwirrung unklare Begriffe über Sühnung und Stellvertretung in der Verkündigung des Evangeliums hervorbringen müssen, indem sie den Ruf an die Welt schwächen oder die Sicherheit des Gläubigen zweifelhaft erscheinen lassen und der Verkündigung der Wahrheit im Allgemeinen Sicherheit und Bestimmtheit rauben. Gewiss wird ein ernstes Verlangen, und das ist jetzt das, wo es drauf mir ankommt, gewiss wird ein ernstes Verlangen nach der Rettung der Seelen und die Verkündigung Christi, die aus Liebe zu ihm hervorgeht, stets gesegnet sein. Also auch dann, wenn wir das mal nicht so genau unterscheiden können. Ja? Diese Dinge sind wichtiger als große Klarheit und Genauigkeit in der Darlegung von Lehren. Nichtsdestoweniger aber ist Klarheit über die besprochenen Gegenstände eine große Hilfe für den Prediger, selbst wenn er im Augenblick nicht gerade darüber denkt oder spricht. Und für die nachherige Auferbauung der Heiligen ist Festigkeit der Grundlage von großer Wichtigkeit. Das fand ich eigentlich so schön, dass so ein ausgezeichneter Glaubensmann, der auch wirklich in der Lehre tief verwurzelt ist, dass er auch gesagt hat, es kommt nicht immer nur auf die Genauigkeit in diesen Dingen an, aber es ist doch eine große Hilfe, wenn wir das gut unterscheiden können. Das finde ich sehr ausgewogen, auch von der Herzensebene. So, also wir haben uns damit beschäftigt, warum sollten wir uns damit beschäftigen, damit wir eben auch nicht irgendwelchen Irrlehren auflaufen, dass wir die Verkündigung des Evangeliums wirklich in der Weise Gottes vorantreiben können und Gott in Geist und Wahrheit anbeten können. Gott offenbart, das ist hoffentlich auch deutlich geworden, dass Gott seine Liebe erweist in dem Sühnungswerk. Dass er eben nicht den Menschen vernichtet hat, sondern dass er in dem Sühnungswerk des Herrn Jesus eine Grundlage gelegt hat, um jeden zu segnen und dass er nicht in die Hölle muss. Ja? Wir haben die Begriffserklärung vorgenommen, wir haben uns mit den beiden Böcken am großen Sühnungstag, das wissen wir jetzt, ja, am großen Sühnungstag beschäftigt. Wir haben mal die Kirchengeschichte uns angeschaut mit den Calvinisten und Arminianern. Wir haben noch einen Spezialfall behandelt mit Für alle oder Für viele und haben noch ein paar Takte zum Lied gut gesagt. In der Weise bin ich jetzt fertig und danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt wirklich froh, dass ich dieses Thema geschafft habe, weil glaubt mir, das ist wirklich nicht einfach, das immer irgendwie so rüberzubringen. Da habe ich immer große Furcht vorher und Bauchschmerzen und bin 10-mal auf Toilette und so weiter, weil man einfach Furcht davor hat, das angemessen auch in Ehrfurcht und Gottesfurcht wirklich auch an die Herzen zu bringen und nicht nur an den Kopf. Ich hoffe, dass auch irgendwie das Herz gespürt wurde. Ich würde jetzt gerne noch beten und dann machen wir erstmal eine Pause und essen gemeinsam und dann geht es